Morgen, auch von mir. Ich habe am Anfang ein Bild mitgebracht. Wer kennt diesen Herrn? Ja, einer halt. Das ist einer der bekanntesten Prediger und Evangelisten des letzten Jahrhunderts gewesen, muss man sagen. Er lebt nicht mehr. Billy Graham, also hier rechts im Bild, ne? Der Mann hier, Billy Graham, der war ja im letzten Jahrhundert wirklich prägend für ganz, ganz viele Menschen und auch Kirchen weltweit. Er war in vielen Ländern unterwegs, war unter anderem in Deutschland auch, hat uns den Begriff evangelikal mitgebracht. Also das verdanken wir ihm. Das war jetzt nicht das Wichtigste, was er gemacht hat. Er hat viele Menschen zu Jesus geführt. Er hat wirklich gepredigt und Aufrufe gemacht. Und er hat auch dafür gesorgt, dass viele Kirchen und Gemeinden überhaupt erstmal anfangen zu sagen, wir wollen Menschen erreichen. Und dass Kirchen und Gemeinden so neu ihren Auftrag kennengelernt haben, auch angefangen haben, zusammenzuarbeiten miteinander, um Jesus Christus bekannt zu machen. Und wie ihr vielleicht durch das Bild schon erahnen könnt, Billy Graham war verheiratet. Hier sieht man noch seine Frau Ruth. 63 Jahre lang waren sie miteinander verheiratet, haben 5 Kinder gemeinsam großgezogen. Wobei gemeinsam muss man so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, denn Billy Graham war selten zu Hause. Und das führte auch dazu, dass im Gegensatz zu dem, wie vielleicht das Foto aussieht, hier mit Küsschen und Grinsen und alles schön, es nicht immer einfach war zu Hause bei Grahams. Die beiden haben nie einen Hehl draus gemacht, dass es sehr harte Zeiten gab in ihrer Ehe. Die waren immer sehr ehrlich und haben gesagt, hey, es ging manchmal drunter und drüber. Die Belastung durch seinen Reisedienst war groß. Es gab auch Streitereien über ganz alltägliche Themen. Also es hat schon immer mal geknirscht bei den beiden. Und irgendwann, als sie schon älter waren, wurde Ruth Graham mal interviewt von einem Reporter und der hat sie gefragt, Frau Graham, haben Sie in diesen harten Zeiten eigentlich nie darüber nachgedacht, sich von Billy scheiden zu lassen? Und Ruth soll darauf angeblich geantwortet haben, nein, an Scheidung habe ich nie gedacht, aber an Mord. Und ja, also Billy Graham ist eines natürlichen Todes gestorben, möchte ich hier nochmal an der Stelle sagen. Ja, sie hat es nicht umgesetzt, aber sie hat gesagt, ich habe mal drüber nachgedacht. Und ich finde die Antwort super, nicht nur, weil sie lustig ist, sondern weil es so ehrlich ist. Weil manche Menschen haben ja das Gefühl, bei christlichen Familien, da läuft's immer harmonisch. Die Kinder gehorchen immer, die Eltern ein Herz und eine Seele. Christliche Gemeinden auch genauso, da nimmt jeder auf jeden Rücksicht, da wird niemand verletzt, da ist der Himmel auf Erden. Und überhaupt Christen, die wissen immer, wie sie sich benehmen sollen. Die machen keine Fehler, die sind nie böse zu Menschen, die sind nie ungerecht. So stellen manche Leute sich das vor. Naja, und dann haut eine Pastorenfrau raus, ich hätte meinen Mann eigentlich umbringen können, ehrlich gesagt, mehrmals. Ich finde das so ehrlich, weil, ich meine, viele von uns sind seit Jahren oder Jahrzehnten Christen und wir sind seit vielen Jahren in Gemeinde und wir wissen, es ist einfach nicht so, dass da immer Harmonie ist und alles toll und alle haben sich lieb. Es ist nicht so und es war auch noch nie so. Auch Christen haben Konflikte. Wir müssen nur ins Neue Testament reinschauen, um zu merken, vor 2000 Jahren war es nicht anders. Wenn man sich so die ganzen neutestamentlichen Briefe anschaut, in ganz, ganz vielen, da geht es um Streit, um Ärger, um Wut, um Verletzungen, um Konflikte in Gemeinden. Also das ist jetzt nicht ein Produkt irgendwie der Endzeit, wie manche Leute glauben, da wird alles so schlimm. Es gab schon immer Ärger. Und es ist einfach so, viele dieser Briefe behandeln die Frage, ja, wie schaffen wir es denn, miteinander umzugehen? Denn die Frage, auch bei Christen, ist nicht, ob du irgendwann mal in deiner Arbeit, in deiner Familie oder in deiner Gemeinde verletzt wirst. Die Frage ist nur, wann. Es ist nicht die Frage, ob du irgendwann mal in Konflikte und Ärger reinkommst. Die Frage ist nur, wann. Und wenn uns jetzt schon die Bibel wenig Hoffnungen macht, dass wir diese Konflikte umgehen können und irgendwie da durchkommen, vielleicht sollten wir dann mal darüber nachdenken, wie schaffen wir es denn, möglichst gut durchzukommen durch Konflikte? Wie schaffen wir es, dass ein Konflikt nicht eskaliert? Dass wir auch irgendwann mal, wie Ruth Graham sagen können, es gab Momente, ich hätte fast die Axt geholt, ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe es irgendwie geschafft, das auf andere Art und Weise zu lösen. Wie kriegen wir es hin, dass ein Konflikt, wenn er schon da ist, wenigstens nicht komplett eskaliert? Wie werden wir konfliktfähig? Über die Frage möchte ich heute mit uns nachdenken. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, das ist ein riesengroßes Thema. Es gibt Studiengänge an der Uni, die widmen sich dieser Frage ein Semester lang, vielleicht noch mehr. Da gibt's dicke Bücher zu. Ich habe heute nur zwei kleine Punkte dabei. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, wenn wir sagen, ein oder zwei von denen, die wollen wir mal versuchen umzusetzen. Und diese beiden Punkte gründen sich jeweils auf einen Bibelvers. Der erste Punkt auf einen aus dem Alten Testament, der zweite auf einem aus dem Neuen Testament. Also es ist ganz gesamtbiblisch heute Morgen, es ist alles drin. Und wir starten am Anfang, das heißt im Alten Testament, mit einem Vers, der ist relativ bekannt bei manchen, der ist wirklich ganz stark. Sprüche 4,23. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da steht ja jetzt gar nichts von Konflikt, so nach dem Motto, hey, wenn du Ärger hast, dann musst du das machen, sondern es ist ein allgemeiner Ratschlag für letztlich jede Lebenssituation. Also wir lesen hier, hey, was du anschaust, was du liest, mit wem du redest, mit wem du abhängst und so. All das hat Einfluss auf dein Herz, also pass drauf auf. Generell, 24/7, jeden Tag deines Lebens, egal wo du bist, behüte dein Herz, denn da entspringt die Quelle des Lebens draus. Wir werden gleich noch ein bisschen schauen, was das bedeutet. Wir Deutsche oder wir in unserer Zeit verbinden ja mit Herz eigentlich meistens nur Gefühle, Emotionen. Und das ist im hebräischen Denken, also in dieser Sprache und in der Kultur, in der dieser Vers entstanden ist, ein bisschen anders. Das Herz ist da nicht nur Sitz der Gefühle und der Emotionen, sondern es ist auch das Organ des Erkennens, des Verstehens, des Denkens, des Planens. Also das, wo wir heute sagen, da haben wir ja ein Gehirn für. So, und da läuft das ganze strategische Denken ab. Das hebräische Denken fasst das zusammen ins Herz. Das Herz kann sogar stellvertretend für eine ganze Person stehen. Gibt ja auch diesen Vers in der Bibel, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. So, also wir würden ja sagen, das Herz denkt doch nicht. Ja, im Hebräischen schon, da nimmt man das Herz stellvertretend für alles. Und deswegen gibt es eine moderne Bibelübersetzung, die, finde ich, diesen Vers etwas genauer auslegt oder den Kern besser trifft. Sprüche 4,23, genau der gleiche Vers, nur in einer anderen Übersetzung. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken. Das trifft so dieses hebräische Bild des bewahre dein Herz sehr gut. Und hier sind wir jetzt bei unserem Thema mit den Konflikten. Weil was passiert, wenn du verletzt wirst? Wenn Menschen böse sind zu dir? Oder ganz obskurer Fall, du vielleicht hast auch Menschen verletzt oder so. Es gibt Ärger. So, du bist enttäuscht. Ja, was passiert? Es kommen Gedanken. Es kommen Gedanken in unseren Kopf. Einfach so. Und je nach Art des Konfliktes und nach unserer Art der Persönlichkeit sind die unterschiedlich. Nicht jeder denkt immer das Gleiche. Manche Leute sind enttäuscht und haben sich geärgert und dann kommen so Gedanken des Beschimpfens. Auf einmal haben wir einen Gedanken im Kopf, hey, der andere, der ist echt so ein riesengroßes. Und jetzt setzt du das Schimpfwort deiner Wahl einfach mal ein. Das ist auf einmal da. Das haben wir uns jetzt nicht überlegt. Sollte ich den beschimpfen irgendwie? Fühlt sich das jetzt gut an? Es ist einfach da. Hey, so. Bei anderen kommen Gedanken der Unterstellung. Das hat der doch absichtlich gemacht. Der ist viermal an mir vorbeigegangen und hat mich nicht begrüßt. Das kann kein Zufall sein. Der schneidet mich. Der macht das absichtlich. Der will mir zeigen, dass er mich nicht mag. Oder Gedanken des Stolzes, dass wir sagen so, hey, egal was die anderen da gesagt haben, ich habe doch recht, meine Position ist die einzig wahre, ich habe die besseren Argumente, die anderen sind alle dumm. Und wie kriege ich es jetzt hin, meine Meinung durchzudrücken? Bei anderen kommen Gedanken der Rache. Boah, was die Person da mit mir gemacht hat, hoffentlich fällt sie dafür mal so richtig auf die, also ihr wisst, was ich jetzt meine. Oder bei Christen kommt dann manchmal so die biblische Variante, Herr, ich lese in deinem Wort, die Rache ist dein. Bitte, hier ist deine Chance. Gib's ihm ordentlich, ja? Naja, da, ich meine, da wird der neutestamentlichste Christ auf einmal zum Alttestamentler. Ja, es ist ja so. Bei wieder anderen Personen, die denken gar nicht an Rache oder Wut oder so. Wenn die einen Konflikt haben, da kommen Gedanken des Selbstmitleids. Ah, wieder hat's mich getroffen. Mich nimmt ja keiner ernst. Ich bin immer schon das Opfer gewesen. Ach, mit mir wird das eh nie was. Und wieder zieht's mich runter. Ich weiß nicht, ob du so den einen oder anderen Gedanken kennst. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich, so wie wir Menschen halt sind. Aber in Konflikten kommen auf einmal solche Gedanken. Und weil die einfach da sind und aufploppen, haben wir auch oft das Gefühl, naja, ist ja normal. So, ich hab mir jetzt nicht überlegt, dass die kommen sollen. Es passiert einfach. Das scheint Gott schöpfungstechnisch irgendwie angelegt zu haben in mir. Naja gut, dann muss ich das wohl denken. Und es wird schon richtig sein, alle anderen machen es ja auch. Ich möchte jetzt kurz einen Schritt ins Neue Testament machen und mal schauen, ist das wirklich so? Oder was sagt die Bibel zu solchen Gedanken der Rache, des Selbstmitleids, des Beschimpfens, der Unterstellungen? In Galater 5 finden wir einen sehr bekannten Abschnitt dazu. Paulus schreibt hier, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Wörtlich steht da, die Werke des Fleisches, also der sündigen Natur, die sind offensichtlich, als da sind. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken. So, und jetzt kommt's, so für unser Thema heute, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, das kennen wir in Bayern gar nicht, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist so eine ganz berühmte Stelle, wo die Werke des Fleisches, also hier der erste Teil, den ich hier rot markiert habe, der sogenannten Frucht des Geistes gegenübergestellt wird. Hier grün markiert. Und jetzt können wir ja alle mal kurz überlegen. Wir wurden verletzt, wir wurden enttäuscht, wir sind richtig in Konflikten drin. Welche Gedanken kommen? Die roten? Oder sind wir so drauf, dass wir sagen, ach, der andere hat es bestimmt nicht so gemeint, ich vergebe, ist es, ach, die Liebe deckt die Menge der Sünden zu, ach, ich kaufe ihm eine Schokolade, der braucht das vielleicht gerade. Ich habe so den leisen Verdacht, dass es manchen so geht wie mir, dass bei Konflikten oft diese erste Kategorie kommt, was die Bibel Werke des Fleisches nennt oder Werke der sündigen Natur, dass unsere Gedanken eigentlich in diese Richtung gehen. Nochmal, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir die jetzt heraufbeschwören, diese Gedanken, sie sind einfach da. Und die Bibel sagt aber hier jetzt ja sehr deutlich, hey, mal egal, ob du in einem Konflikt jetzt Recht hast oder nicht, ob du das Opfer bist oder der Täter oder was auch immer, diese Gedanken sind nicht vom Heiligen Geist. Wenn da Wut kommt und Rechthaberei und Spaltung und Neid und Eifersucht, egal ob du im Recht bist, es ist nicht ein Werk Gottes. Sondern die Gedanken, die vom Heiligen Geist kommen, die bestehen in Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter, was hier dann steht. Und das ist erstmal wichtig für uns, glaube ich, wahrzunehmen. Nicht alles, was durch meinen Schädel durchgeht, auch wenn ich getauft bin und Gemeindemitglied und was weiß ich nicht, ist immer automatisch vom Heiligen Geist und der findet das auch völlig in Ordnung. Die Bibel gibt uns hier so eine Art Filter zu erkennen, welche Gedanken sollen in meinem Herzen sein und welche nicht. Und der Heilige Geist nimmt es uns aber halt nicht ab, zu sagen, jetzt sortiere ich aus, sondern die Bibel sagt ja hier, bewahre dein Herz, du sollst es tun. Wir sind dafür verantwortlich zu sagen, welchen Gedanken gehe ich nach und welchen nicht. Es ist so ein bisschen wie mit einem schönen Blumenbeet. Seht ihr hier vorne, richtig toll gepflegt. Jede Pflanze ist an ihrem Platz, so stellt man sich das so vor. Es ist leider kein Bild von meinem Garten, der wäre nicht geeignet an dieser Stelle als Beispiel. Aber es gibt ja Leute, die haben so einen tollen Garten. So und richtig schön, richtig toll. Und ich glaube, so manchmal wünscht sich Gott, dass so unser Herz ist. Gepflegt, ordentlich, liebevoll passt. Jeder Hobbygärtner weiß, es kommt der Tag, da kommt Unkraut rein. Ohne dass du es angesät hast, ohne dass du es eingeladen hast. Es ist da, wäre auch theologisch interessant, ob das mit dem Sündenfall zusammenhängt oder nicht. Das Unkraut kommt jedenfalls. Und dann hat man als Gärtner ja zwei Optionen. Erste Option ist, ja, ich hole die Hacke, ich jäte, ich reiß das Zeug raus, am besten frühzeitig, bevor es Überhand nimmt. Oder Option zwei ist, ich guck mal, was passiert, lassen wir es mal. Das Ergebnis wird dann so aussehen. Ja, naja, da hätte ich jetzt ein Bild von meinem Beet reinmachen können, ja, weil lass es laufen einfach, guck mal ein paar Tage, ein paar Wochen nicht hin Und das Unkraut greift um sich. Es schlägt Wurzeln, es wird größer, es wird höher, es breitet sich aus. Teilweise macht es die Pflanzen, die eigentlich schön sind, kaputt. Und es ist ein Riesenakt, so ein Beet wieder hinzukriegen. Ich weiß, wovon ich rede. Das habe ich ungefähr jedes Jahr, diese Challenge. So. Und genau so ist es mit unserem Herzen auch. Wir wollen es eigentlich schön haben und gepflegt. Ja, es kommt aber Unkraut rein. Diese Gedanken kommen, ohne dass wir sie heraufbeschworen haben. Warum? Ja, weil wir Menschen sind. Und wir bleiben es ja auch. Obwohl wir Jesus kennen, obwohl er uns befreit hat. Aber diese Werke des Fleisches, hey, sie kommen. Und da sagt jetzt die Bibel, hey, wenn du merkst, du bist in einem Konflikt und es ist vielleicht auch eine emotionale Situation gerade, vielleicht kommen Gedanken der Rache, der Wut, des Zorns, aber geh ihnen nicht nach. Wenn du merkst, die sind da, dann sag, hey, stopp, hier geht mein Filter an. Das ist nämlich nicht Werk des Heiligen Geistes. Ich kann vielleicht gerade noch keine Liebe empfinden und Treue schon gar nicht für den anderen jetzt, aber wenigstens will ich diesen Gedanken des Bösen nicht nachgehen. Ich lasse nicht zu, dass die sich ausbreiten. Ich will mein Herz bewahren. Es geht nur um uns in diesem ersten Punkt. Egal, mit wem du einen Konflikt hast und worum es da geht, ob du Täter bist, Opfer oder beides gleichzeitig, dieser Punkt ist für jeden nur persönlich, das Herz zu bewahren. Und da hat Gott auch so die letzten Wochen bei mir diesen Finger in die Wunde gelegt und mir so gesagt, so, hey Martin, wenn du einen Konflikt hast mit Leuten, dass du eine Position hast zu sagen, hey, ich glaube, ich habe in der Sache aber recht. Und ich glaube, dass wie ich die Dinge beurteile, dass das schon richtig ist, dass ich vielleicht auch mehr Ahnung habe in dem einen oder anderen Fall. Das ist völlig okay. Und es ist auch in Ordnung, dass man diskutiert, dass man sagt so, nein, deine Meinung finde ich nicht richtig, tut mir leid. Und das werde ich nicht machen. Das ist in Ordnung. Was nicht geht, ist, wenn wir dann die Leute in Schubladen stecken und sagen, ja, sind ja eh Idioten. Eh dumm, war ja klar. Dass wir anfangen im Kopf, die immer wieder abzuwatschen. So im Kopf Gespräche durchgehen, was könnten wir ihnen reinwürgen. Dass wir anfangen, sie zu hassen. Das wäre dann das Endprodukt. Da sagt Gott, das ist nicht okay. Du kannst in der Sache eine andere Meinung haben und das kann man auch kommunizieren. Aber lass nicht zu, dass in deinem Gedanken deine Wut oder Hass oder Aggression oder was auch immer das ist, entsteht. Und dafür sind wir verantwortlich. Das nimmt uns keiner ab. Bewahre dein Herz. Manche Konflikte lösen sich schon dadurch, dass wir einfach unser Blumenbeet in Ordnung bringen. Manchmal reicht das schon, dass ein Konflikt beendet wird und ich merke, hey, es passt für mich, es ist erledigt. Manchmal merkt man aber auch, okay, es ist noch was dran, ein zweiter Schritt. Ich habe eine Person verletzt oder sie hat mich verletzt, jetzt müssen wir das irgendwie lösen. Ja, und was kann man dann machen? Jetzt kommt eine Offenbarung, die hat hier noch nie einer gehört. Man muss miteinander reden. Wenn man einen Konflikt lösen will, muss man reden. Es bringt nichts, es auszusitzen und zu sagen, ja, jetzt irgendwie, wir hassen uns jetzt, aber der Herr Jesus kommt ja eh bald wieder, so lange halten wir durch. Oder wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, ein von uns beiden wird bald in die Ewigkeit rufen und dann so lange schaffen wir das noch. Es ist auch nicht gut zu sagen, ich fress die Situation einfach in mich rein. So, ich tue so, als würde es mich nicht berühren, aber innen drin merke ich schon, wie das Magengeschwür wächst. Es ist genauso keine Option, immer gleich eine Konsequenz zu ziehen und zu sagen, ja, dann haue ich halt ab, dann gehe ich ziehe in eine andere Stadt, fertig. Ich gehe mit dem nie wieder. Ich habe vor etlichen Jahren ein Gespräch gehabt in einer Gemeinde mit jemandem, und wir haben uns so unterhalten über die Ausrichtung der Gemeinde und was die gerade so macht und wie die unterwegs ist. Und am Ende des Gesprächs meinte die Person dann, ja, im Moment ist das schon alles in Ordnung für sie. Aber wenn die Gemeindeleitung eines Tages eine bestimmte Entscheidung trifft, dann trete ich sofort aus. Dann habe ich zu der Person gesagt, wär's denn nicht schlauer, wenn die Gemeindeleitung mal so eine Entscheidung trifft, dass du erstmal hingehst und fragst, warum? Und dass du dann erklärst, was dein Problem damit ist, weil ihr könntet ja auch drüber reden über die Situation. Und dann kannst du ja immer noch austreten, wenn es keine Lösung gibt. Meinte die Person so, oh, da steht jemand vor der Tür. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ja, genau. Ist vielleicht gut, miteinander zu reden, weil nur so kann man Missverständnisse überhaupt abbauen. Das ist der einzige Weg, wie man mal aus seinem eigenen Kopfkino auch rauskommt und überhaupt eine Möglichkeit hat, wie man einen Konflikt lösen kann. Jetzt ist es so, bei Konflikten wird oft sehr viel geredet. Also man könnte sagen, jo, die Predigt wird umgesetzt. Leider ist es nicht immer eine gute Art, wie miteinander geredet wird. Und das möchte ich kurz mal mit uns bildlich darstellen. Der Harald hat sich bereit erklärt, mir da zu assistieren und der Alfred auch. Der hat aber, da kommt er gerannt, genau. Wir wollen das mal kurz einfach grafisch darstellen. Du kannst mal gleich da stehen bleiben, Harald, der Alfred kommt auch. Für die, die jetzt die Predigt nur hören, der Alfred, der Harald und ich, wir stehen jetzt hier zusammen auf der Bühne, ein bisschen genau, lockerer Abstand, wir kennen uns, wir sind in einer Gemeinde, passt alles, ja, ja, genau, also ganz hier, so, wie man es halt gelernt hat, mit ein bisschen Abstand. So, jetzt passiert Folgendes. Der Harald, der verletzt mich. Bewusst oder unbewusst spielt gar keine Rolle, er sagt einfach was und das haut bei mir richtig rein. Das tut mir weh. Ich fühle mich richtig verletzt. Kennst du vielleicht. Was ist die Konsequenz? Ich gehe auf Distanz zum Harald. Ich gehe auf Abstand. Warum? Zu Menschen, die uns verletzen, bewusst oder unbewusst, wollen wir immer Abstand haben. Entweder um die zu schneiden, um denen was Böses zu tun oder um nicht weiter verletzt zu werden. Bei Konflikten ist oft so, man geht auf Abstand. So, jetzt ist das natürlich irgendwie kein erstrebenswerter Zustand. Jetzt müsste man das ja irgendwie lösen. Jetzt habe ich in meinem Hinterkopf noch irgendwo, man muss reden. Na gut, dann mache ich das. Jetzt muss ich wieder rübergehen über die Bühne und ich rede. Aber ich rede natürlich nicht mit dem Harald. Na klar, ich rede mit dem Alfred und sage, Alfred, wir müssen mal reden, komm mit. Weißt du, was der Harald gemacht hat? Was der zu mir gesagt hat, es ist unfassbar. Ich habe 2 Tage nur geheult und es geht mir immer noch nach. Und der Alfred hört sich das an. Und der Alfred sagt dann, Martin, ich kann dich voll verstehen. Du hast völlig recht mit deinen Empfindungen. Und soll ich dir mal was sagen? Bei mir hat der sowas auch schon mal gemacht. Ich finde den total komisch. Wisst ihr, warum der Alfred das sagt? Weil wir Menschen eine ganz feine Antenne dafür haben, wen wir fragen müssen, damit wir recht bekommen. Wer von uns geht schon ernsthaft zu jemandem, wo wir das Gefühl haben, vielleicht ist der anderer Meinung, vielleicht findet der mich gar nicht so toll. Machen wir nicht. Wir gehen zu Leuten, wo wir das Gefühl haben, die werden mich bestätigen und bestärken. Da haben wir eine ganz sensible Antenne für. So, was ist jetzt das Ergebnis? Ich habe ja geredet, wie die Predigt das sagt. Das Ergebnis ist, wunderbar, die Distanz zwischen Harald und mir ist nicht weniger geworden, aber die Distanz zwischen Alfred und Harald ist jetzt auch riesengroß. So, wir haben statt eine Distanz abzubauen, eine zweite aufgebaut. Und genau das passiert. Warum? Weil wir übereinander reden und nicht miteinander. Wir quatschen mit allen möglichen Leuten über unsere Konflikte und was andere uns angetan haben, aber wir gehen nicht zu der Person, die es eigentlich betrifft. Dabei, wenn wir jetzt die Bibel ernst nehmen, da steht alles drin, ne? Jesus sagt, Matthäus 18, 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. In einem Konfliktfall ist es meine Verantwortung, dass ich hingehe zu der Person, die es betrifft und sage, Harald, wir müssen mal reden. Das und das, was da vorgefallen ist, kannst du mir erklären, warum? Oder ich möchte dir mal sagen, was mich verletzt hat. Es geht nicht darum, zu jemand anderem zu gehen, sondern zu der Person, die es betrifft. Vielen Dank, ihr beiden. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir besprechen das dann später weiter, Harald. Ne? So, geh hin unter 4 Augen. Rede mit der richtigen Person. Wenn wir Konflikte lösen wollen, müssen wir miteinander reden und nicht übereinander. Und hier sollten wir auch mal wirklich diesen Vers wortwörtlich verstehen. Geh hin. Schreib nicht eine 5-seitige E-Mail mit deiner Sicht der Probleme oder schick eine 20 Minuten Sprachnachricht auf WhatsApp. Das macht's nicht besser. Das ist, ich schreibe sehr gerne E-Mails und Messenger, naja gut, das geht so, ja, aber ich schreibe sehr gerne E-Mails, aber nicht bei Konfliktfällen, weil das macht alles nur schlimmer. Die einzige Art, wie man einen Konflikt löst, ist persönliches Gespräch. Wenn es gar nicht anders geht, Telefon. Hingehen und zwar unter 4 Augen. Ich nehme nicht schon meine Verbündeten mit. Und ich warte auch nicht, bis, weiß ich nicht, Bistro ist und der Harald steht gerade in der Gruppe von Menschen und dann gehe ich hin und sage, Harald, ich möchte mal mit dir jetzt drüber reden, wie du mich verletzt hast. Weil da gehen ja nicht alle anderen weg und sagen, oh, die haben was zu klären, sondern, aha,
Schatz, komm her, jetzt geht's rund.
Ja, so, da hören erstmal alle mit und dann gibt's wieder Parteienbildung und wieder Krüppchen und die einen sagen, ja, der Martin hat recht, die anderen sagen, der Harald. Die Dritten sagen, wir finden beide irgendwie bescheuert. Und das ist ja, so löst man keinen Konflikt, sondern unter vier Augen mit der richtigen Person persönlich. Und ja, dafür braucht man einen Hintern in der Hose. Das ist so. Und ich weiß, dass es so viel leichter ist, mit allen möglichen Menschen zu reden über den Konflikt und über unsere Verletzung. Das ist nicht so schwer. Aber hinzugehen und zu sagen, du, ich möchte dir mal sagen, lass uns die Sache klären. Das muss man durchziehen. Aber ganz im Ernst, wenn wir dazu nicht bereit sind, wenn wir dafür nicht den Mut haben zu sagen, ich gehe hin und kläre das, dann lasst uns wenigstens nicht übereinander reden. Weil das macht's nur noch schlimmer. Das baut nur noch mehr Distanz auf. Wie Jesus das sagt, hey, geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Und klappt es, hast du einen Bruder gewonnen. Ist doch super. Wenn man jetzt das so zusammenfasst, was sagen uns diese beiden Bibelstellen? Sprüche 4,23, Matthäus 18,15. Man könnte es so zusammenfassen, bei Konflikten. Wir bewahren unser Herz und wir öffnen unseren Mund. Nicht umgekehrt. Denn manchmal öffnen wir unser Herz für jeden möglichen Gedanken und jeden möglichen Käse, aber wir schließen unseren Mund, wir reden nicht drüber. Wir müssen es andersrum machen. Unser Herz bewahren, damit fängt es an, erstmal bei mir zu schauen, wie sieht mein Blumenbeet gerade aus? Ist das voll mit Unkraut? Ja, dann sollte ich erstmal da vielleicht aufräumen. Aber wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich hin und dann kläre ich die Sache. Wie bewerte ich konfliktfähig? Wir bewahren unser Herz und wir öffnen unseren Mund. Ich habe ja gesagt, am Anfang dieser Predigt, es gibt Menschen, die glauben, bei Christen, da läuft alles super und harmonisch und die verletzen nie und so weiter und so fort. Das dauert meistens so lange, bis sie dann mal wirklich Christen kennenlernen. Und dann merken sie auch, schwierig, auch die haben Konflikte. Und da können wir keinen Unterschied machen. Ich sag mal, zur Welt, zu anderen. Weil wir haben Konflikte, wir kommen in Streitereien. Aber vielleicht können wir diesen Menschen zeigen, vorleben, dass wir unsere Konflikte anders lösen. Wäre das nicht toll, wenn Menschen in unserem Sportverein oder auf unserer Arbeitsstelle oder wo auch immer wahrnehmen, hey, der Martin, die Christine, der Harald, wer auch immer, ja, da kann man sich auch mal streiten, ja. Aber irgendwie, die sind nicht so verbittert. Die fressen das nicht in sich rein, die reagieren nicht aus der Wut heraus und der Aggression und sie lästern auch nicht hintenrum übereinander, sondern wenn was ist, gehen sie hin und klären das respektvoll. Ich glaube, dass das, was ist, das nehmen Menschen auch wahr. Wenn wir Konflikte, auch die uns vielleicht verletzt haben, wenn wir die anders lösen, reifer, gewinnender. Und wir reden oft davon, einen Unterschied zu machen zu anderen Menschen und zur Welt. Ich glaube, hier ist eine Chance, wo man das ganz praktisch vorleben kann, zu sagen, hey, ich gerate vielleicht auch in Konflikte, teilweise selbst verschuldet, aber ich möchte sie anders lösen, als es vielleicht viele anderen Menschen sonst tun. Lad uns ein, aufzustehen. Ich möchte gerne noch ein Gebet mit uns sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns ganz praktisch gezeigt hast auch, hey, wie sollen wir vorgehen, wie können wir Konflikte lösen? Jesus, und du siehst auch jeden hier, der vielleicht gerade da ist, den das betrifft. Du siehst, wo wir Ärger haben mit Menschen, wo wir verletzt sind und es wirklich wehtut. Und vielleicht weiß das überhaupt keiner außer uns. Aber vielleicht sind Menschen hier heute und die ganze Predigt über, spüren sie jetzt diese Wunde und diese Verletzung. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt vor allem für sie, dass du mit deinem Trost kommst, mit deiner Gnade. Und dass du erstmal Heilung schenkst. Dass da, wo Menschen das betrifft, sie erstmal merken, wie du als Arzt zu ihnen kommst. Und das, was ihnen angetan wurde oder das, was sie fühlen, dass du das erstmal nimmst und sie freimachst auch davon, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du die richtigen Werkzeuge uns dann gibst, unseren Garten in Ordnung zu bringen. Und dass du uns Mut schenkst, da, wo es dran ist, auch hinzugehen zueinander, um Vergebung zu bitten oder Dinge klären zu wollen. Und ehrlich zu sein voreinander, auf einer respektvollen Art und Weise. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, anders zu sein. Und dass das eine Möglichkeit ist für uns als Kirche, für uns als Eltern, als Ehepartner, als Freunde, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, dass das für uns eine ganz praktische Möglichkeit ist, dein Licht leuchten zu lassen, Herr Jesus, und mit Menschen anders umzugehen, als es vielleicht andere tun würden. Bitte ich um deine Weisheit, dass wir das erkennen, auch in dieser Woche, wo da die Möglichkeiten sind, und schenk uns Kraft und Mut, das umzusetzen, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.